Bitte, Frau Staudinger, wenn Sie mit Ihrem Bericht beginnen, über Gottsche zu sprechen, über die Umsiedlung, über Ihr Dasein dann im Raum Ran und dann die Reise von dort in das österreichische Gebiet und Ihr weiteres Schicksal dann in groben Umrissen.
Ja, mit welchem Datum soll man da beginnen?
Ja, ich glaube mit 1941.
41, ja. Ne? Ich glaube, weiß nicht, das war glaube ich der vierte oder was, wir dort weg sind. Ne? Der
vierte Jänner, ja.
Ja, da war das der Februar, jetzt kann ich das nicht mehr genau sagen.
Vierte Jänner wird es vielleicht gewesen sein.
Ja, so, wir haben so wie alle anderen, ne? Durften ja was mitnehmen, ne?
Ja.
Hm? Ich glaube ein Pferd, eine Kuh und, ja. Und so Einrichtungsgegenstände, so in kleinen halt, ne? Und wir haben dann den Wagen beladen. Und das war am Abend noch, ne? Und der Vater? Ja, und der Vater, der hat auch die Ziehharmonika dann herausgeholt und hat sich noch einmal auf die Haustiere, ne? Wir haben so einen Aufgang gehabt mit zwei Stufen und da hat er sich nochmal hingestellt und dann hat er mit der Ziehharmonika noch gespielt zum Abschied. Ne? Und das war halt sehr traurig. Das meine ich jetzt. Wir haben alle geweint dann und so. Und dann sind sie hinausgefahren nach Mitterdorf. Dort haben wir dann geschlafen bei der Schwester von meiner Mutter. Und nächsten Tag haben wir dann alles verladen und so. Also wie wir dann alles verladen haben, mit wie der Zug dann abfuhr, dann habe ich mich aufs Fenster gestellt und musste auch weinen. Es war sehr traurig. Ja, und dann sind wir, im Zug haben wir dann erst erfahren, wo es hingeht, weil wir wussten wir das gar nicht. Ne? Das hat uns eigentlich niemand gesagt. Wir haben immer geglaubt, wir kommen ins Reich hinaus. Und im Zug hat man uns dann gesagt, wir kommen in die Untersteiermark. Und wir wussten ja gar nicht, wo das war. Ne?
War Ihre Sehnsucht wirklich Deutschland?
Ja, eigentlich schon. Wenn man so viele Jahre sagen wir, unter den Slowenen ne, leben musste. Ne? Und dann war es ja in der letzten Zeit nicht mehr schön. Bitte, wir sind ja früher mit den Kindern aufgewachsen, die haben so gesprochen wie wir. Ne? Aber in der letzten Zeit war es dann nicht mehr schön. Ne? Weil da waren dann immer diese Ding hin und her, ne?
Streitigkeiten
dann
Kämpfe,
schon,
ja.
Was dann schon sehr unsicher, ne?
Ja.
Na, und ja, und dann sind wir wieder, ich weiß nicht, wann wir weggefahren sind von Mitterdorf und was für eine Zeit, aber jedenfalls sind wir in der Nacht dort angekommen in Lichtenwald und dort haben sie uns nicht, mussten wir dann den Zug verlassen und da, glaube ich, haben wir in einer Fabrik übernachtet, ne? Was so große Räume und so. Na, und von dort hat man uns dann nächsten Tag abgeholt mit Autobussen und sind dann so in die Dörfer. Ne? Und da hat es geheißen auch wieder nur Winterquartier, ne? Weil es ja ein Winter war. Ne? Und ich habe damals immer geglaubt, na, wir haben Gasthaus gehabt, wir kommen auch wieder in ein Gasthaus hinein. Ne? Weil zu Hause hat es ja geheißen, alles was man zurücklässt, kriegt man wieder ersetzt und so. Ne? No, und dort, wie dann der Autobus angekommen ist, ich glaube, das war Kerschdorf, hat es geheißen, dort, wo wir zuerst hingebracht worden sind. Mhm. No, und dort sind dann schon die Nachbarn entgegengekommen und haben, jeder hat geweint und hat gesagt, wir haben so ein schlechtes Haus sind wir gekommen und so. Und ich habe immer noch geglaubt, ich habe immer herumgeschaut, wo ist jetzt das Gasthaus, nicht, wo wir hineinkommen. Und dann hat man uns zu einem Haus gebracht. Nicht, der Arbeitsdienst, der hat uns mit unserem Gepäck vorausgegangen und wir sind dann hinten nach. Nicht? Und dann hat man uns in ein Haus gebracht, dort haben sie dann die Gepäckstücke hingestellt und naja, wir haben ja gleich geweint, nicht? Und ich habe noch eine Katze mitgehabt in der Tasche. Also die Katze, die habe ich gleich laufen lassen. Mir war nicht mehr um die Katze, den ganzen Transport habe ich mitgehabt und so. Und die ist dann davon gelaufen und dort war der Besitzer, muss irgendwie gewusst haben, ne, dass er weg muss oder so. Jedenfalls war alles demoliert worden. Ne? Dort hat es so eine Pumpe gegeben, das ist mir noch so in Erinnerung, nicht? die ist dort kaputt gelegen im Hof und so.
Eine Wasserpumpe? Und,
ja, die Tante kam dann, ne?
Ja.
Und die hat gesagt, also da könnt ihr nicht bleiben, ne? Kommt zu uns schlafen und das Weitere wird sich dann schon geben. Ich glaube, einige Tage waren wir dann dort und dann hat man uns in Mundendorf auf einen Bauernhof gegeben. Und dort war wieder Folgendes, da war es wieder so, der hat auch wieder so vieles kaputt gemacht. Es kam dann der Winter sehr hereingebrochen, da gab es ja so viel Schnee und dann mussten wir heizen. Und dann war da so ein großer Kachelofen, ne? Wie es eh bei uns auch war unten. Und den haben wir abends eingeheizt und in der Früh sind wir alle zusammengebrochen, wie wir aufstanden. Ne? Wahrscheinlich ist da irgendwie Gas ausgeströmt. Ne? Wir haben mit Kohle, glaube ich, geheizt worden. Alles, was wir halt vorfanden, ne? Mit dem haben wir geheizt. Und in der Früh waren wir alle, also wenn die Nacht immer vielleicht länger gedauert hätte, wären wir vielleicht alle vergiftet worden.
Betäubt
worden. Ja, ganz betäubt worden, wie wir in der Früh aufstanden. Ne? Na, und dort waren wir dann einige Zeit und da haben wir auch viele Besuche bekommen, sondern von unseren früherigen, wir haben doch Gasthaus gehabt und so. Und dann, ja, und die Bekannten haben uns dann besucht. Und so, und das war so Zeit. Und dann ist auch dann jemand gekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht arbeiten gehen will und so. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich zu Hause? Ne?
Das ist ein Bekannter von Ihnen?
Das war, ja, das ist ein Bekannter. Ich glaube, das dürfte, jetzt weiß ich gar nicht, wie der geheißen hat. Ich glaube, er dürfte jetzt in Amerika sein. Aber jedenfalls war das eine Trafik in Iran. Ne?
Ja.
Und dort ja, wurde ich dann aufgenommen und der Herr hat mich, war ja ein paar Tage dort und der hat gesagt, er möchte mich dann in die Haupttrafik geben. Also wahrscheinlich, dass ich, ob ich geeignet bin überhaupt nicht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war nämlich in meinem Fach, weil zu Hause, wir haben auch Trafik gehabt beim Gasthaus dabei. Ne? No, und da war es damals, waren ja die Zigaretten noch nicht raniert, sondern jeder, der gekommen ist, hatte, ich weiß nicht, waren es jetzt damals 5 Stück oder 10 Stück, ne, durften wir jedem geben. Ne? Und was halt so Bekannte waren, die haben sich dann immer bei mir angestellt und haben sie es halt 2-3 Mal bekommen. Ne? Das war sehr lustig. Mit. Und dann war dann auch ein gewisser Moscher von Zmug und der war damals bei der Deutschen Ansiedlungsgesellschaft angestellt da und die waren in Iran in einem Kloster untergebracht. Und der hat mir dann gesagt, ob ich nicht Lust hätte, die nehmen dort jetzt Mädchen auf. Ne? Und habe gesagt, ja, ins Büro holte ich schon sowieso immer. Ne? Und dann bin ich fragen gegangen, ja, da hat man mich gleich aufgenommen und so. Und dann haben wir dort Kurse gemacht und so. Und dann bin ich in die DAX-Abteilung gekommen. Da waren wir so 4 oder 5 Mädchen. Auch ein gewisser Jonke aus der Stadt, dieser Wachtmeister, glaube ich, war er, ne? Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen.
Ich weiß es nicht,
ne?
Bin nicht bekannt.
Und ja, und wir haben dann diese, da waren dann diese Rechnungen, diese Unterlagen halt von unserem Besitz zu Hause, ne?
In Gocce,
ja. In Gocce, ne? Da war ja eine Kommission und hat damals das alles aufgenommen und geschätzt worden und so. Und das ist dann bei uns dort sozusagen ausgerechnet worden, ne? Ja, und dort, von dort sind wir dann übersiedelt.
Haben Sie nicht nachgesehen, ob Ihr Besitz richtig
registriert wurde? Ja, das habe ich nachgesehen. Und beim Nachbarn, natürlich hat mich das interessiert, auch wenn der Nachbarbesitz geschätzt worden ist. Und dann bin ich eigentlich draufgekommen, dass bei uns so ungefähr 10 Hektar gefehlt haben. Nicht? Ich habe gewusst, laut Besitzbogen, nicht und von meinem Vater her, wie viel Grund wir haben. Wie wir noch zu Hause waren, hat er immer gesagt, das kriegst einmal du und den Wald kriegst du, hast einmal heiratet und so. Mhm. Wir waren doch 2 Mädels und so. Na, und dann wusste ich auch, wie viel Hektar wir hatten. Nicht? Und da hat was gefehlt. Und das habe ich dann bei meinem Vater zu Hause gehabt. Und der hat dann, glaube ich, bis Marburg fahren müssen, dass das richtig gestellt worden ist. Und ich habe dann auch mit meinem Chef gesprochen und gesagt, da ist irgendwo ein Irrtum. Ne? Und so. Und das ist dann richtig gestellt worden. Ne? Ja, und dort hat man uns dann auch geholt. Man hat ja noch weiter dann Slowenien dort ausgesiedelt. Und nachdem wir auch so mal Slowenisch gekonnt haben, sprechen konnten und schreiben, ne? So hat man uns dann geholt und oben in Reichenburg am Bahnhof war dann so eine Art Lager oder wie man sagen soll, jedenfalls war so Stacheldraht rundherum und dort waren Frauen und Kinder und die mussten dann angeben, was sie zurückgelassen haben.
Waren das Slowenen?
Das waren Slowenen.
Also die Slowenen, ja,
die Slowenen, die wo sie, halt von dort weggesiedelt haben, wo sie unsere Leute angesiedelt haben. Ne?
Haben sie in ein Lager zusammengefasst.
Ja, und die haben es dann weitergeschickt nach Deutschland, hat es geheißen. Ne?
Ja.
No, und viele haben ja angegeben den Namen oder was jetzt, die anderen haben wieder gesagt, aber wir kriegen eh sowieso nichts, das ist eh sinnlos und so, ne? Und haben geweint auch. Ne? So.
Nicht alles sehr traurig?
Es war alles sehr traurig. Mich hat das überhaupt sehr gerührt, weil ja, wir auch nicht gern weg sind von zu Hause. Ne?
Ja.
Obwohl es ne, damals für uns keine andere Wahl gegeben hat. Entweder haben sie gesagt, entweder ihr geht's oder wir nehmen keine Garantie. Ne?
Und ihr bleibt unter den Italienern.
Italiener, ne?
Übrigens eine schnelle Frage. War das eine große Enttäuschung, dass die Italiener kamen?
Eine sehr, sehr große. Also wir haben wirklich auf den Deutschen, auf die Deutschen gewartet, nicht? Und es hat auch geheißen, ne? Sie sind in der Stadt, sie waren schon in der Stadt einen Tag vorher wir haben die ganze Nacht, haben wir dann Fahnen genäht und in der Früh haben wir uns angezogen, wir haben doch diese blauen Rockerl gehabt mit den weißen Blusen und so, ne? Und sind auf und ab marschiert und da waren wir sehr enttäuscht, die dann Italiener, ne? Weil bei uns sind sie dann stehen geblieben, in unserem Gasthaus in der Nähe gehabt von der Straße, also knapp bei der Straße. Und dort ist das Auto stehen geblieben und wir haben so finster reingeschaut. Wir waren alle so fröhlich und so und dann ist uns alles runtergefallen.
Mein Gott.
Ja.
Ja, also da haben sie dann, gehen wir zurück zum Lager, die Slowenen befragt bezüglich ihrer Wünsche, das heißt, was sie zurückgelassen haben.
Sie hätten sollen angeben, so mal Einrichtungsgegenstände und so, weil es geheißen hat, die kriegen ja wieder alles ersetzt
ja.
auch, ne?
Ja.
Und also für die meisten wollten ja gar nichts angeben, nicht? Oder was sie so mal an Getreide zurückgelassen haben oder so, an landwirtschaftlichen Maschinen und so, ne? No, ja, und wir sind dann übersiedelt. Das Kloster, entweder ist dort eine Schule hineingekommen, jedenfalls ist unsere Gesellschaft, diese Ansiedlungsgesellschaft, dann übersiedelt nach Reichenburg ins Schloss. Ne? Dort waren wir dann, bis dann die Partisanen, also bis zum Schluss, ne? Dann sind ja öfters die Partisanen angekommen in der Nacht, haben ein Vieh geholt, weil dort war ja auch eine Gutsverwaltung und so. Und dann war man dort nicht mehr sicher, ne? Sind ja auch Familien gewesen, die außerhalb vom Schloss gewohnt haben. Auch ich habe in so einem, das waren so Holzblockhäuser, haben sie aufgestellt, nicht? Für die Familien, die dort gearbeitet haben, also bei der Ansiedlungsgesellschaft.
Ja.
Und dann hat man es hineingeholt ins Schloss, nicht? Und hat es bewacht, man hat das Tor geschlossen in der Nacht und so. Und ich bin dann von dort weggeholt worden, ne, nach Wien. Also mein Schwiegervater hat mich dann geholt, weil das war mit dem Kind kein Zustand. Ne.
Haben Sie schon in Gotschi geheiratet?
Nein, auf Schloss Reichenburg.
Auf Schloss Reichenburg.
Ja,
Schloss. Einen Österreich.
Mein Mann war ein Wiener.
Ja,
er war in Russland, damals bei Stalingrad verwundet und ist dann zurückgestellt worden und hat dann die Aufgabe gehabt, also in Reichenburg hat er dann den Volkssturm ausgebildet.
Ach so.
Ja.
Also war er nicht bei der deutschen Ansiedlungsgesellschaft? Oder?
Ja, er war zuerst dort, dort habe ich ihn ja kennengelernt, er war in der Vermessungsabteilung. Ne?
Aha.
Ja, er war zuerst dort, durch das, dass er ja von Stalingrad zurückgekommen ist.
War also Beamter.
Ja, und
dort.
Er war Vermessungstechniker und war dann in der Vermessung mit bei den Landkarten. Ne?
Richtig,
und so, ne?
Ja.
Hat er gezeichnet. Ne? Und man hat ihn ja dann wieder eingezogen, also für den Dienst hat er ja noch machen können, also ausbilden. Ne? Der hat mir,
für den Volkssturm.
Für den Volkssturm dann, ja.
Unten?
In Reichenburg zu der Zeit. Ne?
Also das Leben war nicht mehr sicher und ihr Schwiegervater hat sie nach Wien geholt.
Ich war dann einige Zeit in Wien, vielleicht 5, 6 Monate, aber da war es dann auch so, da sind ja dauernd die Flieger gekommen, man musste fast jeden Tag. Man ist vom Kochen überhaupt nicht mehr gekommen. Man musste jeden Tag dann in den Keller gehen und so. Und zu der Zeit war da meine Mutter in der Steiermark.
Die ist
in der
also
Obersteiermark.
Von unten.
Die ist von unten an herauf. Ne? Die hat auch noch 2 kleinere Kinder zu Hause gehabt. Und mein Vater hat einen Bruder gehabt in Donauwitz bei Leoben. Und meine Mutter ist dort hin. Und dort war es ja auch so, sind ja auch immer die Flieger gekommen. Und da waren eben, mein Onkel hat dann geschaut, dass sie in die Obersteiermark gekommen ist. Nicht? Weil dort war eine Kunde von ihm herum und die konnten nicht bleiben und die wollte wieder lieber nach Hause. Und jetzt war sozusagen die Wohnung frei und da hat mein Onkel geschaut, dass meine Mutter mit den Kindern dann dort hinauf ist. Und zu der Zeit ist mein Bruder gefallen an der ungarischen Grenze. Also er ist sehr traurig mit 18 eingeritten und mit 19 war er dann tot. Und das war halt dann auch so ein Schock für meine Eltern und dann haben sie mir nach Wien geschrieben, ich soll da herauskommen, da ist es sicherer noch.
Nach, ne? Donauwitz?
Nein, das war in der Obersteiermark.
Aha, also war, das Enstal,
das war Kirchlandl bei, ins Enstal, Kirchlandl ja. bei Hiflau ist das in der
zwischen
Nähe.
Zwischen Reifling und...
Zwischen Großreifling und Hiflau ist Hiflau. Der kleine Ort ja. Kirchlandl. Ne?
Richtig.
Und dann hat, dort hat sie eine Wohnung gehabt bei einem Wirten, ne? Na, und dann bin ich mit dem Kind, habe ich schauen müssen, dass ich sozusagen umevakuiert. Damals konnte man ja auch nicht einfach wegfahren aus Wien. Da hat man müssen eine Bewilligung haben.
Ja,
ne?
ja.
Und da habe ich wieder eine Tante gehabt, die war irgendwo bei der NSV oder wie es geheißen hat.
Ja,
hat sie gearbeitet
so, das
und
gegeben,
sie
ja.
hat mir dann das besorgt, dass ich wegfahren durfte mit dem Kind. Ne? Und dann sind wir auch in so einem, ach Gott, der Waggon, da sind wir kaum außer Wien gekommen, da war schon Fliegeralarm, ich mit dem Kind in Zug und alles mit Bretter verschlagen, das war schrecklich. Da sind wir damals von Wien bis nach Kirchlandl, ich bin Nachmittag, glaube ich, um 1:30 weggefahren mit dem Zug und angekommen bin ich in der Nacht um 2 Uhr in der Früh. Hm. Also in Wien hat die Sonne gescheint und dort bei tiefem Winter, ich mit dem Kinderwagen, sonst habe ich nicht viel mitgehabt. Und mit Halbschuhen und dort, Dirich hat mich dann der von Stellwerk, der Beamte, hat mich mitgenommen in Stellwerk mit einem 10 Monate alten Kind. Ne? Dort habe ich übernachtet bis nächsten Tag und dann musste ich über einen Berg und im Kinderwagen ziehen. Also es war fast 40 cm Schnee. Bis ich dann hingekommen bin zu meiner Mutter, waren wir ganz erfroren, die Kleine, das Kind und ich auch. Ne? Na, und dort war ich dann eine Zeit und dann war ja der Krieg zu Ende. Dann habe ich mir oft gedacht, wenn so die Flieger drüber geflogen sind über uns, also jetzt fliegen sie wieder nach Wien. Und da habe ich mir oft gedacht, wer gerade ich bei den Überlebenden sein. Damals hat sie ja geschaut, es wird ja nicht mehr viel Überlebende geben. Ne? Und so bin ich dann dort geblieben. Ja, und dann ist mein Vater gekommen. Dann war dann das Kriegsende, habe ich ja dann dort erlebt. Dann hat es ja geheißen, ne? Also der Krieg ist zu Ende, da sind sie dort oben durchgefahren, so viele Flüchtlinge und so viele Soldaten und alles Mögliche. Und dann ist mein Vater gekommen, der ist dann, war dann 18 Tage unterwegs, von unten herauf. Ne? Also die mussten ja flüchten, ich habe ja das nicht mitgemacht von unten herauf. Ne?
Aber bis zum Schluss.
Meine Mutter ist auch früher herauf
früher
mit den
herauf,
Kindern.
Ja.
Und mein Vater musste bleiben und meine Schwester, die war die Elfe, die jetzt dann. Die jetzt vor einigen Monaten gestorben ist.
Ja.
Die war unten, die musste dann mit den, also die ist sehr, also zuerst sind sie noch weggefahren, glaube ich, mit einem Wagen und mit Pferden und da haben sie das, was sie halt mitnehmen konnten, draufgegeben und dann sind sie da überfallen worden von den Partisanen, glaube ich, da irgendwo herum, dann bei Zilli Marburg oder irgendwo. Ne? Und dann hat man ihnen ja alles weggenommen. Mein Vater ist dann von dort weiter zu Fuß, sein Bruder war auch dabei, mit einem Rucksack. Und da haben sie nur hineingerafft in einen Rucksack, irgendwas, was halt noch war. Und von unten hat auch meine Schwester geschaut, dass ich war. Ich habe ja meine Sachen auch unten gehabt. Ich bin ja auch damals nur mit dem Kind schnell weggefahren. Und das weiß ich noch, mein Vater hat dann wieder den Rucksack ausgepackt, für meinen Mann einen Anzug drinnen gehabt. Ne? Und den Anzug hat er eigentlich dann gehabt. Ne? Und ja, das wollte ich sagen, mein Vater ist dann gekommen nach 18 Tagen an. Zuerst wussten wir ja gar nichts, ne? Was mit ihm ist, nicht, ob er überhaupt noch lebt und so. Und dann sind sie einzeln gekommen. Meine Schwester ist dann erst nachträglich nach meinem Vater. Also zuerst ist der Vater gekommen mit seinem Bruder und der Sohn vom Bruder, das ist der Josef Krenn, der ist jetzt da am Pyramidenkugel oben, hat er jetzt ein Haus. Ja, er war damals ein Puck, vielleicht von 16, 17 Jahren. Wir mussten damals zum Arbeitsdienst oder wie. Oder zum Schluss haben sie, glaube ich, auch alle mitkämpfen müssen. Ne? Ja, und die waren dann bei uns. Und mein Vater hat dann schauen müssen, dass er irgendwo eine Arbeit bekommt. Dort oben gab es ja eigentlich nichts. Weil, und wenn man nicht gearbeitet hat, hat man keine Lebensmittelkarten bekommen zu der Zeit. Und der hat dann in Niklasdorf unten, in der Papierfabrik, eine Arbeit bekommen. und dann in diese Holzbaracken haben sie dann eine Wohnung bekommen. Sie sind dann zwei Räume gekommen. Er ist dann mit meiner Mutter und mit den zwei jüngeren Geschwister hinuntergezogen. Ne? Und ich bin dann noch eine Zeit dort geblieben. Ich glaube, ungefähr ein Jahr hat es gedauert, weil da, damals waren ja die Demarkationslinien, hat man ja nicht weg können. Und dann hat man ja gebraucht einen Pass sozusagen. Ne? Und zuerst bin ich abgewiesen worden in Liezen, weil es geheißen hat, das ist nicht unbedingt wichtig. Ne?
Ja.
Und also wie ging es dann weiter? Ja, und so bin ich eigentlich dann nach einem Jahr, kann man sagen, dann auch hingekommen. Ne?
Und in Wien leben Sie heute?
Und in Wien lebe ich heute.
Leben Sie heute. Und haben die bittere Zeit überwunden und sich eingefunden.
Ja.
Als Österreicher.
Und jetzt bin ich als Österreicherin.
Ihre Tochter geht in, ist in Wien?
Meine Tochter ist in Wien, ja, die ist auch schon verheiratet und ich habe schon eine Enkelin mit 12,5 Jahren.
Ist das möglich?
Ja.
Bei Ihrer Jugend?
Bei meiner Jugend.
Bei Ihrer Jugend. Hat Ihre Tochter welche Schulen gemacht?
Ja, das war's. Sie hat dann die Krankenpflegeschule gemacht, sie ist diplomierte Krankenschwester, aber sie übt ihren Beruf eigentlich nicht aus. Sie hat dann geheiratet und hat auch ein Kind bekommen, eine Tochter, ne? Und ihr Mann ist beim Fernsehen eigentlich. Ne? Und er lässt sie eigentlich nicht arbeiten gehen, sie hilft ihm im Geschäft, also zeitweise aus, wenn so mal zum Beispiel wie jetzt, wenn ich da bin. Ne?
Sie sagen von einem Geschäft, darf ich fragen, was Sie ein Geschäft
sind? Wir haben eine chemische Kleiderreinigung.
Ja. Und geht gut, das Geschäft?
Ja, ja, arbeiten muss man wohl sehr viel. Vor allem der Früh von 6 bis um 6 am Abend, jeden Tag 12 Stunden.
Wenn man selbstständig ist,
auf jeden Fall. Wenn man selbstständig ist, muss man leider mehr arbeiten, als wenn man nur angestellt ist. Ne?
Genau, ja.
Ja.
Bitte, wenn Sie mir sagen würden, wie das mit der Umsiedlungskommission war.
Ja, da ist ein Schätzmeister, hat es geheißen, ne? Ein Schätzmeister wird kommen und wird das alles, und der Schätzmeister, kann mich noch gut erinnern, ist der Schätzmeister zu uns gekommen, ist die ganzen Räume durchgegangen, also von unten bis hinauf, die ganzen Zimmer angeschaut und so. Und vorher mussten wir diese Zimmer abmessen und die Maße aufschreiben. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, hat er die Maße gleich mitgenommen oder wie es war. Jedenfalls, der hat dann auch so mal eingestuft, ob das ein guter Bauzustand war, das Haus, oder schlechter oder so. Nachdem ist dann das Haus geschätzt worden. Ne? Und der Grund und Boden, da hat man ja sowieso den Grundbesitzbogen gehabt. Und da weiß ich jetzt nicht, hat ihn der mitgenommen oder hat man ihn in den Durchschleißungszug. Ne? Wir mussten ja durch so einen Zug, ne? Und da ist man untersucht worden, so, oder hat man ihn damals abgegeben, den Grundbesitzbogen? Also auf das kann ich mir jetzt nicht mehr genau erinnern. Ne?
Richtig. Wie war das mit den Kisten?
Ja, und die Kisten, jeder Umsiedler hat dann eine Nummer bekommen und jedes Gepäckstück, also die Kisten, was wir dann so verpackt haben, jedes Gepäckstück hat dann eine Nummer bekommen. Ne? Und nach diesen Nummern ist dann verladen worden und wenn wir dann die Sachen abgeholt haben, ne? Nach der Umsiedlung, dort, wo wir angekommen sind, haben wir es dann bekommen, auf der Nummer. Ne?
Ja. Das, ne? Sie haben früher von der Durchschleusung gesprochen, wie ging das vor sich?
Ja, da haben wir müssen in die Stadt Gotsche, dort ist der Zug gestanden, und da waren mehrere Waggons und dann sind wir dort durchschleust, das heißt, wir werden durchschleust. Ne? Und da sind wir dann so in einen Waggon hineingekommen, da sind wir auch ärztlich untersucht worden. Auf einer Seite ging der Vater mit den Söhnen hinein und auf der anderen Seite die Mutter mit den Töchtern. Wir mussten uns ausziehen. Nicht? Zu der Zeit war man noch sehr schamig und so. Aber ich sage, das ist mir so in Erinnerung geblieben, nicht? Weil ja das bei uns doch nicht so war, nicht? Dass man sich so.
Fotografiert wurden Sie auch?
Ja, wir haben dann so eine Art Ausweis bekommen. Da ist dann alles drinnen gestanden, die Größe und alles Mögliche, ne? Besondere Kennzeichen. Ich habe zwar keine gehabt, aber...
Ja, ja.
Und
ist Ihnen bekannt, dass Sie irgendwie eingestuft wurden nach Rasse, also nach besonderen Rassemerkmalen oder nach besonderer Qualität des Menschen?
Das kann ich eigentlich nicht sagen.
Können Sie nicht sagen? Nein, nein. Dass man,
jedenfalls musste man gesund sein, wahrscheinlich.
Gesund sein, ja. Also Sie wissen nicht, ob tatsächlich die Gocea in Klassen eingeteilt wurden.
Das weiß ich nicht.
Wissen Sie nicht. Nein. Gut. Frau Staudinger, ich danke sehr. Sie haben sehr aufschlussreich mir.
Ja, also mein Werdegang ist eigentlich sehr kurz und unkompliziert. Ich habe die ersten Klassen Gymnasium in Marburg an der Drau gemacht, habe dann in Seckau in der Steiermark fortgesetzt, dort maturiert, bin zum Studium nach Wien gekommen und habe dann nach dem Studium zuerst im Drogengroßhandel und später dann, wo ich jetzt noch bin, bei der Ziba Geige, also in der Pharmazie, begonnen. Und heuer waren es 20 Jahre, die ich jetzt bei der Ziba Geige verbringe, als Produktionsleiter der Pharmaproduktion.
Ja, das ist eine fantastische Firma der Schweiz mit einer hohen Dotation, stimmt das?
Ja, die Dotation wollen wir dahingestellt lassen, aber es ist inzwischen der größte pharmazeutische oder sagen wir der größte Multi geworden nach der Fusion mit der Ziba, also Ziba und Geige. Und wir beschäftigen 72.000 Leute und haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Und die Anzahl der Leute spricht aber gar nicht das aus, nicht, was an Größe hinter dem steht. Weil es gibt zum Beispiel einen Produktionsbetrieb in unserem Stammhaus, der imstande ist, mit 600 Leuten Pharmazeutika für ganz Europa herzustellen. Und so gesehen ist es die Anzahl der Leute gar nicht, die das zum Ausdruck bringt, wie groß der Multikonzern wirklich ist.
Das glaube ich, ja. Meine Frau, Sie werden sicher sehr glücklich sein, tüchtige, hübsche Kinder zu haben, die so leistungsfähig sind. Und wir wollen hoffen, dass das bittere Schicksal, das Ihre Tochter getroffen hat, dass dieses Schicksal wieder sich zum Guten wendet. Abschließend möchte ich noch sagen, dass die letzten Worte, die von dem Herrn Petschi gesprochen worden sind, dass das ein Song von Frau unseres Gastes hier ist. Und das ist früher nicht zum Ausdruck gekommen, glaube ich. Erzähl mir ein Buch.
Bitte. Ich habe hier in der Hand eine Dissertation von einem gewissen Dr. Hermann Protzen, der seinerzeit im Jahr 1929 diese Arbeit in Gocea gemacht hat. Er hat Geologie studiert und hat eben auf diesem Gebiet die Gocea durchforscht. Diese Dissertation heißt, dass der Diärbecken von Gocea habe ich von ihm bekommen, nachdem ich durch einen Zeitungsartikel durch Zufall nach 50 Jahren wieder auf diese Adressen stoßte.
Ja,
Habe das von ihm bekommen, jetzt hier binden lassen und will das heute dem Dr. Michic für das Gocea-Archiv übergeben.
Eine schöne Erinnerung.
Es ist eine schöne Erinnerung, auch an meine Jugendjahre. Und jedenfalls auch wird es dort auch seinen gewissen Platz finden.
Ganz bestimmt, ja. Dankeschön. Ja.